Vorstandsneurotiker. Willkommen beim Wohlstandsneurotiker, dem Podcast der Neulandrebellen. Heute unser erstes Gespräch mit Gerd Evenunger als unser offizieller Auslandskorrespondent in Moskau. Hallo Gerd.
Ja, ich grüße dich aus Moskau.
Du grüßt mich aus Moskau, genau. Und ich grüße dich in Moskau. Ja, ja, da bist du jetzt seit einigen Wochen und wir wollen jetzt nicht primär über dich sprechen. Aber wir haben relativ viele, gar nicht so wenige Mails bekommen von Leuten, die das wohl irgendwie schon vorher mitbekommen haben, was du vorhast und die uns gefragt haben, ob wir nicht mal einen Podcast machen könnten mit dem Thema Auswandern nach Russland. Jetzt bin ich da kein Experte und du bist natürlich auch kein Auswanderungsexperte. Aber zumindest kannst du ja so ein bisschen was erzählen und das bringt dann vielleicht den einen oder anderen weiter in seinen Überlegungen in die eine oder andere Richtung.
Jo, das, genau, so machen wir das einfach. Also ich bin tatsächlich kein Auswanderungsexperte. Ich kann so ein bisschen erzählen, wie das bei mir gelaufen ist. Ich kann so ein bisschen erzählen, was es so für Möglichkeiten gibt. Ja, aber so richtig, ja, also wie gesagt, alles so unter Vorbehalt, dass ich eben kein Experte bin. Das ist also nicht rechtsverbindlich,
genau, also, was ich hier ablasse. Genau, das möchte ich auch nochmal betonen. Also es ist jetzt hier kein Auswanderungspodcast, so wie es sie vielleicht, wie es vielleicht Videos auf YouTube gibt. Die kann man sich dann auch gerne angucken. Die sind da wahrscheinlich gehaltvoller oder informationsumfangreicher. Aber zumindest können wir hier ein ganz praktisches Beispiel mal so ein bisschen schildern. Und deswegen will ich jetzt auch gar nicht mit Moskau anfangen, sondern möchte viel lieber anfangen mit Berlin. Wo du ja bis vor 3-4 Wochen, wie lange ist das jetzt?
Also ich bin jetzt seit 3 Wochen hier. Ja.
3 Wochen, okay. Und heute ist der 24.8., also Anfang August bist du umgezogen und davor warst du in Berlin. Mhm. Ich fange mal an mit der Frage, wolltest du schon als kleiner Junge nach Russland oder hat sich das dann eher in Berlin ergeben? Hängt es mit Berlin zusammen oder mit der Medienlandschaft? Ich stelle jetzt mal ganz viele offene Fragen, damit du hier irgendwie so ein bisschen was erzählen kannst.
Ja, ich meine, der Verlauf ist eigentlich relativ klar gewesen. Ne? Also natürlich bin in Westdeutschland geboren, natürlich habe ich mich irgendwie nie irgendwo in der Sowjetunion gesehen oder in Russland. Ne? Das muss man einfach sagen. Also ich dachte mal, vielleicht, ich ziehe vielleicht mal nach irgendwie Berlin oder vielleicht lande ich mal in London oder irgendwo in den USA oder sowas. Aber das so Russland hatte ich natürlich irgendwie in meiner Kindheit und Jugend, insbesondere in der nervenaufreibenden Jugend, eigentlich nie auf dem Schirm. Ne?
Ja.
Nie. Jetzt ändert sich gerade die Situation, wie ich finde, ganz grundlegend. Der eiserne Vorhang, der geht wieder zu, der Westen zieht ihn zu und man muss so, oder es gab einfach so ein bisschen so die Situation, ich schreibe halt für RT, mach das schon ganz lange, das ist mir auch wichtig. Bisher eigentlich immer im Rahmen von einer freien Mitarbeit, jetzt eben als Fester. Und die Situation in Deutschland wurde immer unangenehmer, ne? Also also früher wurde man einfach nur beschimpft, wenn man so für RT gearbeitet hat, war man halt irgendwie Putin-Knecht oder steckte bis zum Hals im Arsch von Putin oder sowas. Irgendwie so ein Zeugs. Und eigentlich mit dem 24. Februar und dann mit dem Verbot von RT in Europa, in der EU, wurde es einfach noch unangenehmer. Ne? Dann bekam man halt irgendwie Drohungen und so weiter. Und dann stellte sich halt die Frage, was mache ich denn jetzt? Ne? Was mache ich denn? Also in Deutschland will ich eigentlich nicht unbedingt bleiben. Das wird mir zu eng. Das wird mir auch zu gefährlich. Natürlich darf man in Deutschland seine Meinung sagen, vorausgesetzt, die Meinung ist allgemein akzeptiert. Man darf seine Meinung dann nicht mehr sagen, wenn die konträr zur veröffentlichten Meinung steht, ne, dann geht's nicht mehr. Und wenn man dann auch noch dafür sorgt, wie ich das gemacht habe, zufällig gemacht habe, dass die dann auch noch breite Verbreitung findet, weil man einfach mit einem großen Sender zusammenarbeitet, dann wird's halt sehr, sehr unangenehm. Und da stellte ich mir halt die Frage, was mache ich denn jetzt?
Ja, also die Befürworter dieser doch etwas für mich verstörenden Form von Meinungsfreiheit Die Befürworter verkaufen es ja immer so, oder was heißt immer, also immer mal wieder so, und auch das finde ich sehr verstörend, dass es dann heißt, ja, natürlich haben wir ja Meinungsfreiheit, man muss halt nur dann mit den Konsequenzen leben.
Genau, und Meinungsfreiheit haben wir, du kriegst halt auf die Fresse dafür.
Ja, genau. Und so hatte ich tatsächlich, aber nun auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, und so habe ich Meinungsfreiheit eigentlich immer eher nicht interpretiert und definiert, sondern eher so, dass man, also dass Meinungsfreiheit bedeutet, dass man auch mit unpopulären oder unerwünschten oder wenig akzeptierten Meinungen die trotzdem äußern kann, ohne dass man jetzt sanktioniert wird. Das ist ja letztlich der Kern des Ganzen. Das ist ja, war ja auch so ein bisschen bei dieser ganzen Impfdiskussion, Impfpflicht oder nicht. Und ja, klar, du musst dich nicht impfen lassen oder du musst halt auch keine Maske tragen, aber dann musst du halt mit den Konsequenzen leben. Mhm. Dann wirst du ausgegrenzt oder kommst nicht in Läden oder Restaurants oder so. Dann ist es eine Meinungsäußerung, aber keine freie Meinungsäußerung mehr, sondern eher eine ziemlich unfreie. Ja, genau. Das hast du erlebt und du hast eben auch Anfeindungen erlebt.
Ne? Genau, es gab halt massive Anfeindungen. Also eine inhaltliche Auseinandersetzung findet halt in der Regel nicht statt. Ne? Man wird halt irgendwie so totgeschlagen mit irgendwelchen Scheinargumenten, von wegen, man wäre Antisemit oder wäre in der rechten Ecke oder was auch immer. Aber eine inhaltliche Auseinandersetzung findet eben nicht statt. Und ich bin eigentlich davon überzeugt, dass das, was ich mache, dass sozusagen meine Meinungsäußerung, die ich da dann auch auf RT auf RT dann eigentlich auch immer veröffentlicht hat, dass meine Meinungsäußerung eigentlich wohl begründet ist, ne? Dass die in Fakten wurzelt, dass die, gerade wenn es jetzt um den Ukraine-Krieg geht, dass die einfach auch nochmal die gesamte Geschichte in den Blick nimmt, wie es zu dieser Eskalation kam und so weiter und so fort. Und das geht in Deutschland aktuell gerade gar nicht. Das geht null. Ne? Also jeder, der ein bisschen Reichweite hat und behauptet, der Ukraine-Konflikt, der wäre nicht am 24. Februar 2022 gestartet. Das wäre nicht der Beginn gewesen, sondern es hätte einen Vorlauf gegeben, wo eben auch den Westen, insbesondere Deutschland und die EU und auch Frankreich, irgendwie eine Mitschuld trifft, der wird sofort gecancelt. Das geht gerade in Deutschland gar nicht.
Ja.
Und dann muss man halt weg. Also, oder da habe ich mich halt dann umgetan, was es für Möglichkeiten gibt. Und da ich irgendwie Russisch spreche und da ich auch inzwischen halt Russland-affin bin, vieles und hier auch jemand habe, mit dem ich zusammen wohne, mit meinem Partner, der Pavel, der wohnt hier, habe ich mich halt entschieden und ich versuch's in Richtung Russland.
Genau. Genau. Du hast auch innerhalb relativ kurzer Zeit eine Wohnung gefunden, aber da kommen wir dann gleich drauf zu sprechen. Was das Thema RT angeht, ich schreibe ja, ich hink dir hinterher sozusagen. Ich schreibe ja inzwischen auch als Freier für RT und gar nicht so wenig und habe jetzt bisher noch nicht die Erfahrungen gemacht, die du machen musstest. Aber klar, also Anfeindungen sind mir wahrlich jetzt auch nicht fremd. Ich sage auch ganz ehrlich, also ich habe auf unserer Blogseite das Impressum geändert. Da sind jetzt also nicht mehr Robertus und meine Adressen drin, sondern wir haben jetzt eine ladungsfähige Adresse, also alles im rechtlichen Bereich. Aber das ist halt letztlich eine gemietete Adresse.
Ja.
Und damit fühle ich mich tatsächlich besser.
Ja, also ich will es jetzt nicht so wirklich breitreten, aber die Entwicklung in Deutschland, die ist schon bedenklich. Ne? Deutschland hält sich so, also wenn man so die deutschen Medien anguckt, dann gehen aus Russland ganz viele weg, weil das hier alles so unfrei ist und so blablabla. Und weil Deutschland irgendwie so viel freier ist, das ist nicht der Fall. Man berichtet halt einfach nicht darüber. Es gibt schon Leute, die aus Deutschland gerade weggehen, weil denen das zu brenzlig, zu gefährlich, zu eng, zu unfrei, zu totalitär, zu faschistisch wird.
Also das muss man einfach sagen. Ja, also das, genau. Und das waren ja auch die Anfragen, die uns erreicht haben. Also das waren ja tatsächlich, das waren jetzt Russland-Kenner oder schon ewig Putin-Versteher. Das waren tatsächlich Leute, das hat man dann auch aus den Mails rausgelesen, die einfach letztlich nach einem Ausweg suchen, man muss es ja tatsächlich so schon sagen. Und so lasen sich auch die Mails. Also ich werde einen Teufel tun und jetzt hier irgendwas vorlesen. Auf keinen Fall. Das wäre ein Vertrauensbruch gegenüber den Hörern. Aber die Mails, die uns erreicht haben, die klangen tatsächlich ja bittend und nach einem Ausweg suchend. Und alleine das sollte eigentlich, ja, normalerweise sollte das die Politiker auf den Plan rufen. Und ich meine, wenn sich, ich will ja nicht sagen, dass wir jetzt Millionen Mails bekommen haben, aber ich, es sind schon durchaus gar nicht so wenige Leute weggegangen, die ich auch kenne. Inzwischen kenne ich, glaube ich, mehr, die nicht mehr in Deutschland leben, als die mir engen Kontakte, die noch in Deutschland leben. Und darüber hinaus hört und liest man es immer wieder, dass Leute, auch in den sozialen Medien, wird das immer mal wieder kommentiert oder gepostet, irgendwie, wenn ich könnte, ich wäre längst weg. Und ja, also die Stimmung tatsächlich in Deutschland wird immer unangenehmer, wird auch immer aggressiver, insbesondere Andersdenkenden gegenüber. Ja, und da hast du halt zum Teil ja recht drastische Erfahrung gemacht. Dann hast du also mit dem Gedanken gespielt, konkret, okay, und wenn ich jetzt nach Russland gehe, also du hattest schon einen Draht nach Russland, also du warst häufig schon da in deinem Leben. Du sprichst, glaube ich, jetzt inzwischen oder lernst seit inzwischen 6 Jahren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Das ist gar nicht mehr schon, ja. Eine Lebensaufgabe. So was, ne? Ja, ja, also ich spreche ganz gut Russisch. Eine
Lebensaufgabe. Ja, ja, ich auch da hinke ich deutlich hinterher. Ich bin gerade beim Alphabet und ja.
Das ist der Anfang, gut. Ne? Das muss man durch.
Das ist die erste, ja, das ist die erste Hürde und die habe ich noch nicht genommen. Aber es ja, es ist sehr interessant. Und gut, aber du hattest also schon Verbindungen nach Russland und du hast ja auch deinen Freund in Moskau, Pavel, kennengelernt. Die Geschichte musst du jetzt nicht unbedingt erzählen, aber die ist eigentlich auch ganz lustig, wie auch immer. Ja, und dann fiel also irgendwann so die innerliche Entscheidung, versuche ich es jetzt mal oder ging das von Pavel aus oder wie ist es gelaufen?
Ja, also gut, vielleicht um eine Sache vorwegzunehmen, es gibt in Russland gibt es kein Institut Asyl, ne? Es gibt jetzt nicht, also weil das wurde auch an mich, da wurde ich schon angefragt, und wie kann man in Russland Asyl beantragen, wenn man so als Deutscher irgendwie das Gefühl hat, hier läuft es nicht mehr so gut, das geht nicht. Okay. Das ist, es gibt das Institut Asyl, gibt es nur insofern, dass der Präsident selber darüber entscheidet, glaube ich, wenn ich da richtig informiert bin. Und das passiert einfach nur in Ausnahmefällen. Das ist meines Wissens jetzt zum Beispiel, also ich kenne jetzt einen Fall, bei dem das passiert ist, und den kennt wahrscheinlich jeder, das ist Edward Snowden, der hing hier irgendwie am Flughafen fest und da hat Putin persönlich entschieden, der bekommt jetzt Asyl. So.
Gut, aber das ist
jetzt für uns, das ist jetzt für Leute, die jetzt aus Deutschland auswandern wollen, ist das kein gangbarer Weg.
So. Ja, okay, also man kann sich jetzt nicht als politisch Verfolgter, ob man es jetzt ist oder sich nur so fühlt, irgendwie an die russische Botschaft oder eine andere Stelle wenden und sagen, hier wird die Luft immer dünner für mich als politisch so und so eingestellt. Und das gibt es so nicht.
Das gibt es nicht, nein.
Okay.
Nein. Die, also für Cis-Männer und Frauen, sage ich mal, ist die für Heterosexuelle, für den größeren Teil der Bevölkerung, ist ein gangbarer Weg zu heiraten.
Ah ja.
Ja, also eventuell vorher scheiden lassen.
Ja. ist immer zu empfehlen. Also
scheiden lassen und dann irgendwie sich den entsprechenden Partner oder die entsprechende Partnerin hier in Russland suchen und zu heiraten, das ist ein relativ einfacher Weg. Aber auch der ist, glaube ich, für ganz viele nicht so einfach zu gehen. Also was es nicht gibt, ist sowas wie eine schwule Ehe oder gleichgeschlechtliche Ehe oder so, das gibt es nicht. Das also ja. Für jetzt Leute, die, also für Leute wie mich, also ich hätte jetzt nicht Pavel, ich hätte Pavel schon heiraten können, aber das wäre nur in Deutschland rechtsgültig gewesen, hier rechtsgültig gewesen, aber hier in Russland eben nicht. Ne? Also es hätte jetzt hier keine Auswirkung gehabt.
Aber du lebst jetzt auch nicht im Untergrund.
Nee, um Gottes Willen, nee, das nicht. Also ich meine, man wird ja dann von den deutschen Sofafachleuten immer belehrt, wenn man sagt, man kann hier als Schwuler in Russland ganz gut leben, es gibt eigentlich alles, und dann wird irgendwie einem vorgehalten, ja, das ist nur da so und in Deutschland, und es gibt ganz viele Nachrichten über ganz furchtbare Sachen, und ich halte diese Nachrichten, die es da gibt, für ehrlich gesagt Propaganda, Überspitzungen, da wird ein Klischee bedient. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass man hier auch als Schwuler oder als Lesbe super gut leben kann. Also ich weiß das auch, weil mein ganzes Umfeld hier ist irgendwie queer und gay, und das funktioniert, und es gibt hier auch Clubs und es gibt Bars und es gibt irgendwie Treffpunkte und es gibt Möglichkeiten, sich kennenzulernen und also das ist das, also diese Zuspitzung, dass in Russland Homosexualität völlig diskriminiert würde, die trifft einfach nicht zu. Aber es gibt, es stimmt schon, es gibt bestimmte Institute nicht, die es bei uns gibt, nämlich irgendwie sowas wie gleichgeschlechtliche Ehe, das gibt es nicht. Das soll es ja auch nicht geben. Eine Abgrenzung, die Russland gegenüber der EU immer macht, ist, dass sie hier diesen LGBT-Hype nicht wollen.
So. Ja. Ja, man muss natürlich auch wissen, dass natürlich auch Russland setzt sich ja aus, das ist ja ein Vielvölkerstaat. Und darüber hinaus spielt ja durchaus auch der Islam in Russland keine so unwesentliche Rolle. In Tschetschenien zum Beispiel ist ja eigentlich ein islamischer Staat, ne?
Es ist ein muslimischer Staat, es ist eine islamische Republik, der Europa davor bewahrt hat, dass sich da ein Kalifat gründet. Das war der Auslöser für den Krieg unter anderem, ne? Oder einer der Gründe für den Krieg.
Genau, das hatten wir ja auch in einem anderen Podcast besprochen. Das kann sich dann der geneigte Hörer dann bei uns nochmal raussuchen. Ich glaube, Russlands Kriege hieß dieser Podcast. Mhm. Wer da interessiert ist, der soll sich den gerne nochmal anhören. Auch wenn du sagst, es war ja nicht deine Sternstunde, weil du dich nicht so wahnsinnig gut vorbereitet hattest.
War nicht so der Hit.
dennoch glaube ich, dass da eine ganze Menge Informationen drin stecken, die durchaus für den einen oder anderen wohl auch neu sind. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass es natürlich auch einen gewissen Konservatismus gibt in Russland und auch durchaus die Religion keine so unwesentliche Rolle spielt und dementsprechend diese LGBT-Hyperei wie im Westen für Russland eigentlich schon fast irgendwie ein kultureller Widerspruch ist, oder lehne ich mich da zu weit aus dem Fenster?
Ja, ich weiß nicht. Also in dem Zusammenhang wird oft mit diesem Begriff des Konservativismus oder des Konservativen irgendwie argumentiert. Es wird gesagt, dass Russland so konservativ ist. Ich weiß jetzt nicht. Also ich persönlich erblicke, ich sehe halt in dieser Überspitzung in diesem LGBT-Hype nicht unbedingt was Progressives, ne? Also das wäre ja sozusagen dann der Antagonist dazu, irgendwie alle LGBT ist super progressiv und Länder, die das nicht machen, die sind irgendwie konservativ. Ich sehe das nicht. Länder, also das, was bei uns passiert, ist einfach die Grenzen der Diskriminierung werden einfach nochmal neu gezogen, ne? Also irgendwie, man darf diese Leute nicht diskriminieren, das darf man nicht diskriminieren, aber das bedeutet ja nicht, dass es in Deutschland, dass Deutschland jetzt plötzlich so progressiv sei, dass es keine Diskriminierung mehr gäbe, ne? Also es gibt ja nach wie vor Diskriminierung, also ökonomische Diskriminierung, es gibt nach wie vor die Diskriminierung nach der Herkunft, also wer aus der falschen Familie kommt, der macht halt irgendwie relativ mit einer relativ geringeren Wahrscheinlichkeit Abitur oder studiert. Das gibt es ja alles, aber das wird ja jetzt nicht dadurch überwunden, dass man in jedem Kaff irgendwie inzwischen eine Gay Pride hat. Also das ist ja Quatsch.
Nein, natürlich. Und ich meine, keine Regenbogenfahne kannst du irgendwie im Supermarkt gegen Lebensmittel eintauschen oder so. Das ist schon klar.
Konservativismus meint.
Sag du, okay. bitte. Also du jetzt erstmal.
Ja, von daher finde ich einfach diesen Begriff des Konservativismus auch in diesem Zusammenhang angewandt einfach irgendwie auch zu kurz, ne? Weil auf der anderen Seite gibt es hier so den, auf der anderen Seite gibt es in Russland ja schon irgendwie unglaublich, hier leben über 100 Kulturen, Zivilisationen, Nationen irgendwie zusammen, wo ein Austausch stattfindet, wo auch die alle animiert werden oder die alle geschützt sind, wo in Dagestan, glaube ich, spricht man, da war ich mal, da wohnen 3 Millionen Menschen und es gibt 13 offizielle Sprachen. Okay. Und das ist ja schon sehr integrativ. Nur das Integrative korrespondiert einfach nicht mit unserer Idee von Integration. Wir wollen halt irgendwie die Schwulen und die Lesben und die Transsexuellen und die Asexuellen und die Bisexuellen und was es da noch so alles gibt, die wollen wir integrieren. Und Russland hat irgendwie andere Vorstellungen von Integration, aber Russland hat trotzdem Vorstellungen von Integration. Es ist ja nicht so, dass jeder, der hier irgendwie andere, also nicht russischstämmig ist und versucht irgendwie eine andere Form von Tradition zu leben, eine islamische oder eine buddhistische oder was auch immer, dass der dann sofort einen auf die Mütze kriegt. Das ist ja einfach gar nicht so.
Ja, ich muss.
So, jetzt wolltest du was sagen.
jetzt darf ich. Ja, also dieser Begriff Konservatismus oder Konservativismus, der ist ja sowieso, also ich hatte jetzt bei dir den Eindruck, dass er so negativ besetzt ist, aber so war er gar nicht unbedingt gemeint. Also konservativ bedeutet ja erhaltend oder erhalten wollend. Und da gibt es natürlich 100.000 verschiedene Ausprägungen, was jetzt als konservativ bezeichnet wird oder nicht bezeichnet wird. Ich habe tatsächlich eher abgezielt zum Beispiel auf die traditionelle Familie. Also wenn du sagst, dass jetzt Schwule oder Lesben jetzt nicht heiraten können, so wie es dann hier anerkannt wird und das in Russland eben nicht geht, vermute ich, dass das auch mit einem gewissen Familienbild zusammenhängt.
Ja,
wäre jetzt meine Vermutung.
Ja, das stimmt schon. Das ist schon richtig. Wobei überraschenderweise es ja so ist, dass die Schwulen und die Lesben in Deutschland auch nicht heiraten wollen. Also so gibt ja keinen Run jetzt auf dieses Institut. Wir wollen jetzt alle, also das ist ja einfach gar nicht so.
Ja, meine Schwester, die lesbisch ist, mit der ich allerdings schon viele Jahre oder einige Jahre keinen Kontakt mehr habe, die wollte damals auch unbedingt heiraten. Aber das war dann auch das war ein Statement im Prinzip. Und also für mich ist die Heirat kein Statement, sondern halt eine Entscheidung aus Liebe im besten Fall, und vielleicht spielen noch ein paar andere Sachen mit rein. Aber um mich jetzt da mit einem Statement zu positionieren, würde ich das eigentlich nicht tun. Das war zumindest bei meiner Schwester so, aber ist auch eine andere Geschichte, müssen wir jetzt auch nicht vertiefen. Jedenfalls, das ist halt so. Also man kann als Schwuler, als Lesbe prima leben in Russland.
Man kann darüber aber
vielleicht nicht einwandern. Vielleicht nicht so schillernd wie hier.
Ja. Man kann darüber nicht einwandern. Also das geht nicht. Also man kann jetzt hier sich keinen Partner suchen, den dann heiraten, und dann läuft das mit der Übersiedlung glatt. Das geht nicht.
Ja, das
geht
bei das uns. Das war der Ausgangspunkt. Hier und ansonsten heiraten, das in Filmen oder Büchern ist das zwar immer sehr spaßig, aber es ist jetzt eher nicht zu empfehlen, da jetzt irgendwie so eine Zweckheirat über Annoncen und so, weil, also ich denke mal, das bringt dann Schwierigkeiten mit sich, die man vorher so gar nicht auf dem Schirm hat. Also es ist eine Möglichkeit, die haben wir jetzt angesprochen. Wir wollen natürlich auch hier nicht darüber werten, wer was dann machen soll und welchen Weg er geht, aber zumindest ich für mein Empfinden würde sagen, ist vielleicht nicht die beste Idee, diesen Weg zu gehen, aber vielleicht dann für einzelne Fälle eben doch. Jetzt hast du dann also irgendwann entschieden, okay, jetzt wird der Gedanke konkreter. Wie lief es dann ab?
Genau, zunächst mal habe ich weiß gar nicht genau, wie es gelaufen ist, aber ich habe mir dann überlegt, also ich war freier Mitarbeiter bei RT, habe ich da angefragt, ob die mir eventuell das, was ich da verdiene als freier Mitarbeiter, ob die mir das auch in Rubel auf ein russisches Konto überweisen könnten. Und da haben sie gesagt, nee, es geht nicht. Leider, tut uns leid.
Es geht nicht, okay.
Nee, es geht nicht. Aber dann hat irgendwie, ich weiß nicht, ob das zusammenhängt, aber irgendwie ein paar Tage später, einige Zeit später, hat dann der Florian, der hat angefragt, ob ich denn nicht irgendwie eventuell auch Interesse hätte, nach Russland zu gehen, weil die Mitarbeiter, Margarita Semanian hat das damals, das ist die Chefredakteurin von RT, die hat irgendwie gesagt, als die Situation so schwierig wurde in Europa und auch in Nordamerika, dass eigentlich jeder die Möglichkeit haben sollte, eventuell, der es haben möchte, nach Russland zu gehen, nach Moskau zu gehen und von dort aus zu arbeiten. Und ich habe mich damals gar nicht angesprochen gefühlt. Ne? Deswegen habe ich auch im Vorfeld, ich habe da zwar mal so vorgefühlt, wegen Bezahlung in Rubel und so weiter, dann wurde mir das abgesagt. Und dann habe ich eigentlich gedacht, weil das ist die zweite Möglichkeit, die es gibt, neben dem Arbeitsvertrag. Die zweite Möglichkeit ist, man gründet hier eine Firma und macht sich selber zum Generaldirektor und beschäftigt sich in seiner eigenen Firma. Das ist die Alternative zum Arbeitsvertrag. Und das wollte ich eigentlich machen. Dafür war ich im Juni hier. Das war geplant. Pavel und Sergej, also meine Freunde hier, die wollten mich da auch unterstützen. Es gab einen Termin, die hatten schon einen Notar gefunden, über den man das machen kann. Es ging dann um Kontoeröffnung, um Registrierung und so weiter und so fort. Also so wirklich bürokratischen Kram. Man kann das nicht alleine machen, man braucht da Unterstützung, weil das aufwendig ist. Es gibt auch Firmen, es gibt auch so Rechtsanwaltsfirmen in Deutschland, die das auch anbieten. Ich kann da keine jetzt empfehlen, weil ich das eben einfach auch nicht gemacht habe. Aber wenn man das im Internet googelt, dann wird man fündig. Ne? Und dann findet man Kanzleien, die wohl die Kompetenz haben, einen da zu unterstützen.
Okay, aber da nochmal zwischengefragt, weißt du denn ein bisschen mehr? Ich meine, gut, selbstständig machen kann man sich erstmal, kann ja erstmal jeder sich so. Also ich habe mich ja irgendwann auch selbstständig gemacht. Die andere Frage ist ja, ob sich das auch trägt, ob das genügend abwirft und in welchem Bereich. Also ich meine, wenn ich jetzt in Russland anrufe und sage, hier, pass mal auf, ich würde mich ganz gerne bei euch selbstständig machen und mich selbst dann anstellen und mich dann bezahlen und wann kann ich dann umziehen? So einfach wird es wahrscheinlich nicht sein. Ne?
Nee, so einfach ist es nicht. Also man braucht schon ein Geschäftsmodell. Man braucht auch eine Geschäftsanschrift, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da muss auch jemand sein. Also man braucht ein Büro, auf Deutsch gesagt. Und natürlich muss man irgendwie Einnahmen generieren. Also es ist nicht so, dass es gibt hier jetzt nicht die Möglichkeit, dass man als Ausländer dieses Institut von Asyl, ne? Und man geht hierher und bekommt dann die Grundsicherung und bekommt dann vielleicht noch die Miete für die Wohnung. Das gibt es einfach nicht. Ne? Das gibt es in Deutschland.
Aber es gibt ein Sozialsystem oder gibt es überhaupt gar nichts? Jetzt für Russen, meine ich.
Doch. Es gibt ein Sozialsystem. Aber man kann jetzt nicht, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, weil man kann jetzt nicht
einwandern ins Sozialsystem.
Man kann jetzt nicht ins Sozialsystem migrieren, ne? Das ist immer so der Vorwurf der Konservativen. Also in Deutschland, und die Leute migrieren in unser Sozialsystem. Und ein Stück weit ist ja auch was dran. Will das jetzt gar nicht bewerten oder irgendwie einordnen, aber ein Stück weit ist natürlich was dran, dass wenn man nach Deutschland kommt, hat man die Möglichkeit, bekommt man Geld, bekommt man Mittel, man bekommt eine Unterkunft. In der Regel, ob die dann wahnsinnig, also die sind nicht luxuriös und das Geld ist auch nicht wahnsinnig viel, aber das gibt es hier in dieser Form einfach nicht, muss man einfach sagen. Es gibt es in der Mehrheit der Länder nicht, ne? Also man kann jetzt auch nicht man kann jetzt auch nicht nach Chile oder sonst irgendwo hingehen und sagen, ich komme aus Deutschland, mir geht's da scheiße und ich finde das doof, was da passiert und ich könnte darüber entscheiden in einem Prozess, aber solange dieser Prozess läuft, bezahlt ihr mir bitte die Unterkunft. Das gibt es nicht in der Mehrheit der Länder.
Ja gut, man muss natürlich auch auf Deutschland bezogen dann noch ergänzen, dass es auf der anderen Seite dann ja auch erstmal ein Arbeitsverbot gibt, ne?
Ja, okay,
das stimmt. Das gibt es dann wahrscheinlich in Russland
wiederum. Das gibt es nicht, ne? Nee. Also es gibt auch in Russland ganz viel Migration. Es kommen hier ganz viele Leute her aus Usbekistan, aus Tadschikistan und so weiter. Aber diese ganze Migration läuft immer nur über Arbeit, ne? Also man muss seine Einnahmen selber generieren.
Okay, also dann kam also für dich natürlich sehr komfortabel dann das Angebot von RT oder?
Ja, genau, dann kam das Angebot von RT. Also ich bekam über der Chefredakteur in Deutschland wir haben dann besprochen, ob ich Interesse habe, nach Moskau zu gehen. Er fände das gut und ich bin fast vom Hocker gerutscht, weil ich hätte damit nicht gerechnet eigentlich. Ne? Ich habe mich auch nicht so eingeschätzt, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, über RT nach Russland zu gehen, und bekam dann eben nach diesem Gespräch drei Tage später bekam ich per E-Mail ein Jobangebot und dann lief das dann auch so vor
sich hin.
Ging das so seinen Gang und man muss einfach sagen, das ist natürlich. Also über die Arbeit zu migrieren, ne? Also sozusagen der Arbeitgeber macht alles.
Das ist live. Sehr verehrtes Publikum, hier klingelt ein Telefon, beziehungsweise bei Gerd klingelt ein Telefon.
Nee, bei mir klingelt.
So klingen Moskauer Telefone. Ja, was?
Warte,
ist ein Fax? Das klingen also russische Faxgeräte oder Telefone. Ich habe es jetzt nicht genau verstanden.
Sekunde. Ich muss die Tür aufmachen. Das kleine Moment.
Ja. Ach so, dann war das die Tür. Ja. Ja, drücke ich jetzt auf Pause oder lasse ich weiterlaufen? Ich versuche es jetzt einfach mal einen kleinen Moment als Alleinunterhalter. Ich hoffe, dass wir vielleicht schon das ein oder andere sagen konnten, was dem ein oder anderen vielleicht ein bisschen weiterhilft. Wir werden gleich auf jeden Fall auf die Sprache auch noch zu sprechen kommen. Das spreche ich auf jeden Fall noch an. Und Gerd hat ja wirklich Glück gehabt mit seiner Geschichte. Ich kann mir vorstellen, dass das selbstständig machen mit Gesellschaft und eigener Geschäftsführer und so wäre wahrscheinlich ungleich schwerer gewesen, wobei ich natürlich nicht weiß, was für ein Geschäftsmodell die Jungs sich da ausgedacht haben. Und vielleicht wäre das ja auch tragfähig gewesen. Man weiß
es
nicht.
Sorry.
Jetzt kommt er wieder. Ja, ich habe jetzt hier den Alleinunterhalter noch mitgemacht.
Tut mir leid.
Und macht überhaupt nichts. Ich habe überlegt, ob ich einfach auf Pause gehe oder das rausschneide. Das kann ich dann immer noch machen. Aber Ich habe dann so ein bisschen monologisiert und das passte, glaube ich, auch ganz gut. Genau, wir waren stehen geblieben bei dem Angebot. Du hast also ein Jobangebot gekriegt, bist fast vom Hocker gefallen. Und das war wann?
Genau, ich habe dann das Jobangebot bekommen. Und das ist natürlich, wenn man ein Jobangebot bekommt, ist das natürlich die beste aller Lösungen.
Ja.
Denn dann übernimmt praktisch der Arbeitgeber alles. Der übernimmt auch, man braucht eine Krankenversicherung, die Sozialversicherung, man braucht die Zusage, dass es eine ärztliche Versorgung gibt im Krankheitsfall und so weiter. Das macht alles dann der Arbeitgeber und es fällt für einen selber eigentlich nichts an.
Okay. Wow.
Ja.
Wie gesagt, das war wann? Wann hast du das Jobangebot bekommen?
Ich habe das Jobangebot im Mai bekommen und genau, und ich bin im Juni nämlich dann nach Russland gefahren, um eigentlich alles zu regeln, um mich hier selbstständig machen zu können. Und das war dann hinfällig. Dann habe ich einfach nur einen Sprachkurs gemacht.
Ja, das ist ja deutlich entspannter, weil ich jetzt auch im Monolog gerade gerätselt habe, ob das dann mit der Selbstständigkeit geklappt hätte und ob ihr wirklich ein tragfähiges Geschäftsmodell ausgearbeitet habt. Ist alles Schnee von gestern, alles irrelevant. Ich vermute mal, ihr hattet da eine ganz gute Idee, denn ihr seid keine 18 oder 19 mehr und von daher, aber es ist ja auch, wie gesagt, irrelevant. Okay, dann kam der Arbeitsvertrag wahrscheinlich irgendwann, den hast du unterschrieben, zurückgeschickt und dann ging es los, so ungefähr, oder wie?
Nee, also den Arbeitsvertrag habe ich letztendlich erst hier unterschrieben.
Ne? Ach so, okay.
Also es ging los damit, dass ich einfach meine ganzen Unterlagen dahin, also ich habe meine Kopie vom Pass dahin geschickt und dann wurde festgestellt, ich brauche einen neuen Pass. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund hatte ich irgendwie die Weitsicht und habe mir beim Bürgeramt in Berlin schon im Februar einen Termin für den Pass, für die Beantragung eines neuen Passes geben lassen. Das fand dann irgendwie im Ende Mai statt. Berlin kriegt ja nichts auf die Reihe, ne? Du willst irgendwas von einem Amt, du musst irgendwie ein halbes Jahr voraus planen. Ne? Ich hatte dann, genau, das hat das dann alles so ein bisschen vorausgezögert, weil ich dachte dann, okay, ich gehe im Juni, bin ich dann ohnehin in Russland und ich komme einfach gar nicht mehr zurück. Das war die ursprüngliche Planung, das ging dann aber nicht, weil mein Pass zwar noch ein Jahr gültig ist, aber der muss immer ein halbes Jahr länger gültig sein als das Visum. Und das ging dann nicht, also brauchte ich einen neuen Pass und dann lief das ganze Beantragungsverfahren für das Visum, für mein Arbeitsvisum, das begann dann erst im Juni, also im Juli, nachdem ich aus Russland zurückgekommen bin. Und dann ging es aber relativ zügig.
Ja.
Dann ging es relativ
zügig. Sogar der Umzug wurde dir bezahlt, oder?
Ja, ich habe, also das, was dann passiert, also das war Luxus, ne? Das ist dann wirklich der absolute Luxus. Ich bekam einen Flug bezahlt, ich bekam Übergepäck bezahlt, ich bekam den Makler für die Wohnung bezahlt. Also das war wirklich Luxus oder ist Luxus, ne? Also keiner. Okay. Ich weiß auch nicht, wie ich mich benennen soll, ob ich jetzt im Exil bin oder ob ich jetzt geflohen bin oder ich weiß es nicht. Ich habe dafür noch keinen Begriff. Da muss ich mal lange drüber nachdenken.
Ich finde Auswandern eigentlich recht passend. Also auf der Flucht, ich meine, das ist eine Sache. Also ich würde es für mich jedenfalls nicht so titulieren, schon um mich nicht in so eine defensive Situation
zu bringen. Ja, es fühlt sich auch nicht gut an. Ne? Aber natürlich sind Leute, die migrieren, sind schon unter deutlich schlechteren Bedingungen migriert als ich.
Wichtig ist natürlich noch die Sprache.
Ja. Also ich habe.
Man muss schon Russisch können, sonst hat man keine Chance, oder?
Ich habe eine Kollegin, die ist hier. Die kann kein Russisch und die kommt aber
die
irgendwie.
Die kenne ich auch, ne?
Die kennst du, glaube ich, auch, ja, die Dagmar. Ja. Die kann kein Russisch. Die überlegt sich, ob sie es lernt. Die kommt aber erstmal so durch, ne? Wobei die natürlich auch hier in einem deutschen Umfeld arbeitet, ne? Also alle, die da jetzt hier in dem Büro sitzen oder in den Büros von RT.de, die können Deutsch. Also da kommt man erstmal durch. Mhm. Man kommt auch dann in so einem internationalen Umfeld, kommt man auch mit Englisch irgendwie durch.
Ja, viele Russen sprechen Englisch, ne?
Also viele Russen, die sich so international verstehen, die sprechen schon Englisch. Aber außerhalb dieser Gruppe, ja, außerhalb von so einer internationalisierten Gruppe wird es schon schwierig. Ne? Also wenn man wirklich russische Kultur erleben möchte, kommt man um Russisch nicht drum rum. Das ist so.
Ja.
Ne? Und jetzt auch
Pavel,
Pavel beispielsweise ist in der Sowjetunion geboren, der kann auch kein Englisch, also wir kommunizieren nur auf Russisch.
Ja. Ja, gut, natürlich ist jetzt RT ist natürlich jetzt im Prinzip auch ein schlechtes Beispiel. Also es ist natürlich ein gutes Beispiel für dich oder auch für Dagmar, ist aber ein schlechtes Beispiel für ja, also da muss man halt Journalist, Redakteur oder sonst was sein. Mhm. Und das sind ja die wenigsten. Das heißt also, wenn man tatsächlich nach Russland gehen will und nicht die Heiratsvariante, sondern über einen Job, muss man im Prinzip versuchen, aus Deutschland heraus einen Job zu finden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man da mit Deutsch beziehungsweise Englisch gute Chancen hat, die ist ziemlich gering. Das muss man, glaube ich, so sagen.
Das ist schon so. Also eine beliebte Variante ist natürlich irgendwie Sprachlehre. Sprachlehre, Leute, die Deutsch unterrichten können, ne, und Muttersprachler sind, also die sozusagen, die so wissen, wie die Grammatik funktioniert und das auch erklären können, die hätten schon eine Chance, hier einen Job zu finden, glaube ich.
Okay.
Alle anderen Sachen fallen, glaube ich, inzwischen weg, weil einfach ganz viele Firmen, deutsche Firmen, die eventuell in Frage gekommen wären, um hier zu arbeiten, einfach weggegangen sind.
Ja.
So die ganzen großen Firmen haben den russischen Markt verlassen. Diese Chance, die gibt's nicht mehr.
Ja. In dem Zusammenhang sollten wir als letzten Block sozusagen nochmal, ja, gewissermaßen so ein bisschen geopolitische Beziehungspolitik erörtern. Also als ich im Mai in Russland war, gut, da war ich jetzt als Gast und eingeladen und habe da ja auch gewisse Privilegien gehabt, konnte dann irgendwie bei der Putin-Rede mit dabei sein und so. Und also das war jetzt ja keine normale Reise, sage ich mal so. Da war es schon so, dass sich die Russen auch uns Deutschen gegenüber als extrem offen, herzlich, ja häufig schon fast liebevoll erlebt habe. Also die ersten 2-3 Tage war es mir eigentlich immer noch fast ein bisschen unangenehm, wenn ich dann gefragt wurde, wo ich herkäme, zu sagen aus Deutschland, weil speziell die deutsche Politik ja sowas von konfrontativ gegenüber Russland ist und das geht natürlich auch dort durch die Nachrichten. Das habe ich mir dann relativ schnell abgewöhnt, weil tatsächlich, wie gesagt, also die Herzlichkeit, mit der ich da von der Kassiererin über einen Taxifahrer bis zum Hotelangestellten oder eben auch Mitarbeiter irgendwie des Flüchtlingsheims oder also alle möglichen ganz verschiedenen Leute habe ich da getroffen und die waren super offen. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch ganz realistisch sagen, das, was wir geopolitisch im Moment erleben, bedeutet ja auch, dass Russland sich wirklich inzwischen eigentlich schon abgewendet hat vom Westen. Und auch die ganze Entwicklung mit den BRICS-Staaten beziehungsweise die Vergrößerung der BRICS-Gemeinschaft durch neue Länder, die hinzustoßen, die Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Russland und China oder Russland, Indien, Russland, Pakistan, zeigen ja schon auf, dass und Äußerungen von Politikern, nicht zuletzt auch Lavrov beziehungsweise Putin selbst oder auch Sacharow, haben ja schon ziemlich deutlich gemacht, wisst ihr was, wir glauben euch sowieso nicht mehr und im Prinzip sind wir eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig interessiert an euch. Das merkt man auch in der tagespolitischen Berichterstattung, beziehungsweise, ja, es knistert auf eine ganz unangenehme Art und Weise, finde ich. Lange Rede, kurzer Sinn, das war jetzt wieder eine unglaublich lange Einleitung. Oh Gott, meine Güte. Wie ist die Stimmung gegenüber Deutschen? Ich meine, es gibt da jetzt keine pauschale Aussage, die man treffen kann, aber vielleicht so eine Tendenz.
Naja, gut. Also ich genieße hier natürlich irgendwie das Privileg, dass ich gekommen bin, weil ich die Entwicklung in Deutschland nicht gut finde, ne? Und weil ich natürlich jetzt mit meiner Geschichte, die ich hier in Russland erzählen kann, auch eine Erwartungshaltung bediene, ne? Also wenn ich sage, irgendwie, ich wurde bedroht, weil ich journalistisch gearbeitet habe oder weil ich in Deutschland journalistisch arbeite, dann sagen die, siehste.
Ja, okay. Ja, da kommt dann auch gleich noch ein bisschen Beschützerinstinkt, Solidarität, ja, sowas irgendwie.
Ja, ne? Ja. Siehste, stimmt also doch alles. Meine Maklerin, also ich habe jetzt eine Wohnung gesucht, ich habe innerhalb von einer Woche eine Wohnung gefunden. Das geht hier wirklich wahnsinnig schnell.
Ja.
Man kann hier wirklich innerhalb von Tagen eine Wohnung finden, wobei meine Maklerin gesagt hat, also sie hat jetzt schon öfter gehört, dass, das war früher wohl nicht so, aber die hat jetzt schon öfter so gehört, dass Vermieter jetzt lieber nicht mehr so an Nedrujestvinis dran, also Leute aus nicht befreundeten Ländern vermieten wollen.
Okay.
Das hat zum Teil ganz pragmatische Gründe, weil die einfach auch, weil viele auch die Erfahrung gemacht haben, jetzt in den letzten Monaten, dass die plötzlich von heute auf morgen nicht mehr da sind. Ne? Und dann steht die Wohnung leer und man weiß nicht genau, was da jetzt ist.
Okay.
Auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch so, dass so diese Haltung, so Europa ist toll und wir wollen so die EU und das kippt hier schon. Und das kippt ja jetzt nicht irgendwie in irgendeinen Hass oder in irgendein Ressentiment, so wie das bei uns ist, ne? Also dieser ganze Russenhass, der da jetzt irgendwie in den letzten Monaten da hochgespült worden ist, das ist ja schon erschreckend. Also so ist es hier nicht. Aber es gibt einfach eine Abkehr, ne? Es gibt einfach, das kriegt man in der EU und auch in Deutschland in der Berichterstattung nicht mit. Du hast ja schon angesprochen, hier bilden sich gerade riesige Zusammenschlüsse, riesige transnationale Zusammenschlüsse von China und Russland und Iran und Türkei spielt da irgendwie auch eine Rolle mit Kasachstan, so diese eurasische, durch die Krise in der Ukraine, ne, rückt dieser eurasische Kontinent und durch die Aggressivität der USA gegenüber China rückt dieser eurasische Kontinent immer weiter zusammen. Indien, ne, gehört da auch mit rein. Ja. Und dass dieser eurasische Kontinent hat aus russischer Sicht oder aus dieser eurasischen Sicht hat er ein Extremismusproblem. So im äußersten Rand ganz links und das ist die EU.
Okay.
Die haben eigentlich nichts, das ist irgendwie, wird immer unrelevanter, auch angesichts dieser enormen Zahlen von Menschen, die da repräsentiert werden. Ne? Die sind ja Milliarden, 4 Milliarden, ja, oder 3,5 oder 4 Milliarden Menschen gegen 440 Einwohner der EU.
Das 440 ist
Millionen ein, 440 Millionen, ja, Entschuldigung, ja, klar. 440 Millionen Einwohner.
440, die das Geld haben,
wahrscheinlich. Ja, genau. 4, die das Geld haben, 400, die mitmachen und der Rest, der wird.
Ja. Genau. Ja, das deckt sich auch mit den Gesprächen, die ich mit anderen Kollegen oder auch Russen geführt habe. Was mir tatsächlich noch aufgefallen ist, wir hatten auch mit relativ vielen jungen Leuten, Studenten zu tun. Und bei denen, speziell bei denen eigentlich, ist mir das besonders aufgefallen. Die waren, weil du gerade sagst, so Ressentiments und so irgendwie und irgendwie extreme Abneigung, Hass, Hetze und so, das ist ja in Deutschland alles. Ja, jetzt wird noch diskutiert, irgendwie Russen grundsätzlich überhaupt keine Visa mehr. Also es ist Wahnsinn. Ja. Und diese jungen Leute, mit denen ich da gesprochen habe, die waren tatsächlich in erster Linie traurig.
Ja, es ist also traurig, ne? Ja, klar.
Ja. Ja. Und das hat mich tatsächlich ziemlich angefasst, weil, also ich bin ja nun auch eher so ein bisschen temperamentvoller und im Zweifel, wenn ich dann irgendwie entsprechend meines Temperaments wütend werde, dann sind meine Reaktionen eben auch wütend. Und damit hätte ich, glaube ich, relativ gut umgehen können, wenn die jetzt irgendwie da irgendwie gesagt hätten, so was macht eure Politik da eigentlich? Das ist doch zum Kotzen und so irgendwie. Das Lied hätte ich dann mitgesungen und dann wären wir alle irgendwie gleich scheiße drauf gewesen, so ungefähr. Aber dadurch, dass so eine, das hatte schon fast was Melancholisches irgendwie, weil die natürlich auch teilweise dann im Rahmen ihres Studiums dann schon überlegt haben, dann irgendwann irgendwie nach Großbritannien oder Deutschland oder Frankreich zu gehen und da sich beruflich und so. Das schütteln die halt jetzt alles ab, ne? Und sagen, nee, also das Bild, das wir da hatten, das war vielleicht irgendwie auch ein bisschen zu schillernd und so toll ist es gar nicht. Und jetzt orientieren wir uns dann doch eher in eine andere Richtung und auch Starbucks ist dann für uns jetzt nicht mehr so wichtig, wie es vielleicht noch vor einem halben, dreiviertel Jahr gewesen ist.
Ja, so. Wobei, also diese ganzen großen Ketten, die sind alle noch da, also die kommen auch wieder, ne? Also Starbucks wurde jetzt von Timothy irgendwie übernommen, das ist so eine russische Popgröße, so ein Hip-Hopper. McDonald's heißt jetzt einfach Dotschka i Fukusna, also lecker, nee, Fukusna i Dotschka, Entschuldigung, wieder andersrum, ich habe heute irgendwie Sprachfindungsstörung. Und lecker und Punkt, aber es gibt es nach wie vor alles, aber das, was du beschreibst, diese Trauer, das ist die Trauer bei den jetzt auch bei der jüngeren Generation auch diese man guckt, die gucken hier so drauf, was die EU macht und was irgendwie Deutschland macht und Frankreich macht und es hinterlässt nur so eine, also gar keine
Ratlosigkeit,
eine ratlose Trauer, ja. Ne? Völliges Unverständnis und man weiß auch gar nicht, ich deute das jetzt, ne? Sie fühlen sich gar nicht so sehr getroffen, weil das, was da jetzt gerade in der EU passiert, das hat mit dem, wie Russland ist, wie Russland agiert und wie Russen sind oder wie auch immer, hat das ja gar nichts zu tun. Das arbeitet sich ja nur an irgendwelchen Klischees und an irgendwelchem Unsinn ab. Ne? Das trifft die Leute ja gar nicht. Also
ja. Deswegen, ja, ich habe auch wirklich einige, gerade bei den jüngeren Leuten, leider, muss ich so sagen, gibt es auch durchaus relativ viele mehr oder weniger komplett unpolitische Leute, was ich, wie gesagt, schade finde. Oder die sich dann auf hier, wie heißt es noch, Bellingcat,
ja. Ja.
Die sich dann da informieren und dann irgendwie ins Grübeln kommen, ob das nicht doch alles besser ist, was da im Westen ist und so. Und aber tatsächlich war so der Tenor irgendwie, was haben wir denn eigentlich gemacht? Also, ne, was habe ich, der ich hier irgendwie Germanistik oder Englisch studiere oder Informatik oder was auch immer, was habe ich denn eigentlich getan? Ne? Und also das ist ja tatsächlich so ein bisschen ja, so ein bisschen wie auch jetzt tatsächlich bei den Deutschen, die jetzt irgendwie sich auf eine wahnsinnige Energiepreise mit Krise, mit unglaublichen Preisen und einem wirtschaftlichen Ausbomben im schlimmsten Fall dieses Landes irgendwie klarkommen müssen, zurechtfinden müssen. Und die auch sagen so, was hab ich eigentlich gemacht? Ich habe den Krieg nicht angefangen und ich habe die Entscheidungen nicht getroffen, die zum Krieg geführt haben oder die jetzt zu den Sanktionen geführt haben. Aber ich soll die Suppe jetzt auslöffeln. Dementsprechend auch so diese Aussage, dass jetzt ein Wutwinter oder so auf uns zukommt, das kann sein. Aber im Moment habe ich tatsächlich auch jetzt so im analogen Umfeld, mit dem ich so zu tun habe, eher das Gefühl so, ja, auch so eine Ratlosigkeit. Was kommt denn jetzt und was habe ich denn falsch gemacht?
Ja, also ich habe natürlich irgendwie in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr viel über die vergangenen Jahre und auch Jahrzehnte eigentlich nachgedacht, ne, was da so gelaufen ist. Und diese stille Trauer, die stellt sich dann auch bei mir ein, ne? Weil ich bin so ein Kind eigentlich des Kalten Krieges, dann 89, 90 war das alles zu Ende, die Mauer ist gefallen, es gab die Idee vom Haus Europa und 30 Jahre später ist davon nichts übrig, der eiserne Vorhang geht wieder hoch, irgendwie diese ganze Generation, also eigentlich meine Generation, habe ich so das Gefühl, ist politisch so gescheitert, weil da obwohl wir uns jetzt irgendwie ganz toll in LGBT und Filifanz machen, aber es gab keinen Fortschritt. Also sozusagen historisch fallen wir wieder zurück in eine Ära, die man 1990 glaubte, hinter sich gelassen zu haben. Es gab dann natürlich, für Russland bezahlte da einen hohen Preis dafür, aber wir kriegen es offensichtlich nicht hin mit einem wiedererstarkten Russland, das einfach seine Interessen vertritt, irgendwie in halbwegs in Frieden auf einem Kontinent zusammenzuleben. Und was in Deutschland wird ja immer wahnsinnig viel über Generationengerechtigkeit geredet. Was ich eben nicht sehe, ist, wie, ich meine, die nächste Generation, die muss wieder mit Russland auf dem gleichen Kontinent leben, ne, irgendwie in Europa leben. Und das gesamte Verhältnis ist zerstört, ne?
Ja.
Es wird zerstört und das dauert Dekaden, das dauert Jahrzehnte, bis das wieder aufgebaut ist. Das, was jetzt gerade die aktuelle Politikergeneration macht, das ist nicht in einem halben Jahr vergessen. Da wird die nächste Generation drunter leiden.
Ja. Ja. Ja, abschließend vielleicht so. In dem Zusammenhang. Ich habe vor kurzem ein Bild gesehen von Patti Smith und Janis Joplin, glaube ich, waren es, die sich heulend in den Armen lagen und festgestellt haben, dass alle Ideale, für die sie irgendwie zu Woodstock-Zeiten und darüber hinaus gekämpft haben, im Prinzip alle in der Tonne gelandet sind. Die sehen sich sozusagen um ihr Lebenswerk betrogen oder was heißt betrogen, also ja, werden jetzt desillusioniert auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Das fand ich ein sehr symbolisches Bild. Ja, die Zeit ist um, wir müssen Schluss machen. Herzlichen Dank, Gerd.
Ich danke dir.
Und ich hoffe, dass der ein oder andere Hörer da jetzt ein bisschen was von mitnehmen kann, vielleicht ein bisschen was rausziehen konnte. Und darüber hinaus kauft euch Bücher, guckt euch YouTube-Videos an. Ich habe das selbst noch nicht gemacht, aber ich vermute mal, da gibt es gute Geschichten. Und ja, eigentlich würde ich sagen, bleibt am besten hier. Ich mach's ja auch so. Aber ich sag das nicht, weil ich niemanden bevormunden will und weil ich auch gar nicht weiß, ob ich es so mache. Denn bei mir ist der Punkt noch nicht erreicht, aber ich schließe es nicht mehr aus. Ich bin Hamburger Jung, ne? In Hamburg-Altona aufgewachsen, geboren, also in der umgekehrten Reihenfolge, und hätte nie gedacht, dass ich mal mit dem Gedanken spiele, wohin auch immer zu gehen. Ich dachte, ich werde immer in diesem Land bleiben. Das kann ich jetzt nicht mehr ausschließen, dass sich das nochmal ändern wird. Und auch das spricht schon Bände. So, jetzt müssen wir aber wirklich Schluss machen. Ja, Gerd, du hast nach einer Woche eine Wohnung gefunden. Wunderbar. Jetzt ist heute, glaube ich, auch noch ein Möbelstück angeliefert worden, das du vielleicht noch zusammenbauen musst oder so. Ich weiß es nicht.
Ja. Steht noch was
bevor. Irgendwie schon, ne? Ja, dann mach das mal. Ich kümmere mich dann um die Nachbearbeitung des Podcasts. Und ja, wir verabschieden uns und wünschen allen da draußen eine schöne Zeit und vielleicht demnächst mal wieder ein bisschen kühlere Temperaturen.
Alles Gute, Tom, dir. Tschüss. Und den Zuhörern auch. Bis dann.
Ja, tschüss. Vielen Dank. Jo, ciao. Tschüss.